Gott ist heilig. Er ist der ganz andere. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen und mir ist klar, dass es nicht so gut ist, eine Reihe anzufangen mitten in Ferien. Aber ich will euch Mut machen, wenn ihr nicht da wart, da nochmal reinzuhören. Wir haben ja die Predigten immer auch online. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott uns vorgestellt wird in der Bibel als ein heiliger Gott. Ein Gott, der nicht einfach eine Verlängerung ist von dem, was wir sind. Also unsere Eigenschaften, aber alles ein bisschen besser. Sondern er ist der, der das Universum in seiner Hand hält. Er ist der, der uns entgegentritt. Als auch erschreckend, als ehrfurchtgebietend, als ja manchmal einschüchternd und dann überraschend schön, voller Liebe, voller Licht. Ein heiliger Gott. Und dieser heilige Gott, er ist Kadosh, ist das hebräische Wort, heilig, ist auch Jahwe Mekadesh, er ist der heiligende Gott. Das ist eigentlich Mekadeshem, also er, der euch heiligt, heißt es da. Und wir hatten über dieses Wort, letztes Mal hatte ich gesprochen, 3. Mose 19, 1 und 2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und überlegt, wie hängt das logisch zusammen? Gott ist Gott und wir sind es nicht, aber es hängt zusammen, weil er der ist, der uns heiligt. Und weil ihr sollt heilig sein eben nicht heißt, ihr sollt euch ganz doll anstrengen, bin ich dankbar für das Wort eben noch von Max, das uns da erinnert hat. Es geht nicht um irgendeinen religiösen Stress, aber es geht darum, dass du dich anrühren lässt von dem Heiligen und dem heiligenden Gott. Wir lesen in der Bibel von dem heiligen Gott und dann lesen wir auch von heiligen Orten, Gefäßen, Tieren, Menschen, Zeiten. Und da kann man überlegen, was macht, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, was macht die denn heilig? Also Mose ist dabei, Schafe zu hüten und dann findet er diesen seltsamen brennenden Busch. Und dann sagt Gott zu ihm, in diesem seltsamen Phänomen spricht Gott zu ihm und sagt, Mose, zieh die Schuhe von deinen Füßen, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Was war da besonders? War das eine geografische Besonderheit da am Sinai? Sagt, du bist zufällig beim Schafehüten da vorbeigekommen, wo ich bei der Schöpfung irgendwie mit dem Daumen drauf gedrückt habe oder was weiß ich. Und deshalb ist das hier eine ganz besondere Location. Nein. Es ist der Ort, den Gott gewählt hatte, um jetzt Mose zu begegnen. Die Woche davor war das ein ganz normaler Busch, der da stand. Aber in diesem Moment war das heiliger Boden. Wenn du mit der Bahn irgendwo hinfährst und in der Bahn begegnet dir Gott, wird dieses Abteil bei der Deutschen Bahn plötzlich heiliger, nicht heilige Erde, ein heiliges Gefäß, wie auch immer. Versteht ihr? Gott legt seine Hand drauf und sagt, hier wollen wir jetzt was Besonderes machen. Dieses Salböl ist jetzt nur für die Priester und deshalb ist es jetzt heilig. Es ist reserviert, hatte ich als Übersetzung für heilig euch angeboten. Für den besonderen Gebrauch ausgesondert. Klingt so sonderbar, ne? Aber das ist so speziell für Gott. Es ist etwas Heiliges. Und wenn wir sagen, dass du als heilig bezeichnet wirst, Paulus schreibt an die Christen in Korinth, und lest mal bitte den Korintherbrief, was da alles abgeht. Und er schreibt an die Heiligen in Korinth. Das war nicht Empirie, Ich habe mir euer Leben angeguckt und habe festgestellt, ihr seid so auf einer Skala von 1 bis 10, keine Ahnung, 8 heilig. Sondern der lebendige Gott hat seine Hand auf dich gelegt, hat gesagt, du gehörst jetzt zu mir. Du bist jetzt mein. Und du bist heilig. Als ich deiner geheiratet habe, vor 25 Jahren heute, da sind wir total heilig geworden. Also das ist eine gute Übung für Heiligung, die Ehe, aber ich meine, es war dann klar, wir sind exklusiv füreinander. Und so bist du exklusiv für Gott, wenn er seine Hand auf dich legt. Du bist mein, sagt er zu dir. Ich will weitergehen auf diesem Weg mit euch und über heilige Zeit nachdenken. Denn es gibt Zeiten, die Gott besonders heiligt. Und dazu lesen wir 1. Mose 1. Wenn du mitlesen willst, ganz vorne. 1. Mose 1, 31 bis Kapitel 2, Vers 3. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war ganz okay. Muss reichen. Nein, es war sehr gut. Da ward am Abend, also Abend und Morgen, der 6. Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am 7. Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte, von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Amen. Das Erste, was in der Bibel heilig genannt wird, das erste Mal, dass in der Bibel von heilig die Rede ist, da geht es um einen Tag. Der jüdische Theologe Abraham Joshua Heschel, der ein faszinierendes Buch über den Sabbat geschrieben hat, spricht von dieser Besonderheit. Man würde denken, im Orient damals, jetzt sagt Gott, okay, der Berg ist es. Oder diese Quelle. Oder dieser Fluss. Da müsst ihr hin. Oder vielleicht dieser Mensch hier, der ist mein König und so weiter. Der ist heilig, diese Familie. Aber Gott zeigt auf einen Punkt in der Zeit und heiligt den 7. Tag. Er baut ein Heiligtum in der Zeit, lange bevor es ein Heiligtum aus Zeltwänden oder aus Steinen gibt. Gott ruht am 7. Tag. Wir dürfen davon ausgehen, nicht weil er so erschöpft war, aber weil er einen Weg für uns zeigt. Er segnet diesen 7. Tag und er heiligt ihn. Und dann gibt er uns einen Auftrag, zunächst mal den Israeliten, in 2. Mose 20, das sind die Top 10 von Gottes Gesetz. Gedenke des Sabbattages, das ist der 7. Tag, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Also Gott heiligt diesen Tag und in der Konsequenz sollen wir ihn auch heiligen. Das ist hier die Logik. Und wir sind das so gewöhnt, oder sind vielleicht eher Diskussionen dann gewöhnt oder irgendwelche lustigen Geschichten über Fahrstühle in Israel oder sonst was. Aber das ist einzigartig. In der Antike gab es sowas nicht. Und auch durch die Jahrtausende gab es sowas nicht, dass es ein Gesetz gibt und das Gesetz sagt, du darfst nicht arbeiten. Also wo einem nicht gesagt wird, was man machen muss, sondern was man nicht machen soll oder nicht machen braucht. Die Römer haben sich lustig gemacht über die Juden. Die Gewerkschaftsbewegung hat dann diesen Faden aufgegriffen und da gibt es bis heute, wenn es um Sonntagsruhe in Deutschland geht, immer interessante Koalitionen zwischen Gewerkschaftern und Kirchenvertretern, die sonst nicht immer an einem Strang ziehen, aber da irgendwo gemeinsam was verstanden haben aus ganz unterschiedlichen Anmarschwegen. Gott weiß, dass wir dass diese Schöpfung, die er selber gemacht hat, Rhythmen braucht. Tag und Nacht, Ebbe und Flut, je nachdem, wo du lebst, Jahreszeiten und eben auch Arbeit und Ruhe. Und alle 7 Tage war die Idee, fahren wir das System mal runter. Das ist in unserer spätkapitalistischen Welt ist das kaum vermittelbar, wenn es nicht so eine Koalition aus Kirchen und Gewerkschaften gäbe. In vielen anderen Ländern ist das nicht vorstellbar. Frag mal einen Amerikaner, I don't know, American friends, how is it for you? All the shops are closed on a Sunday. Weird. Also plötzlich ist alles zu, was mache ich denn jetzt? Ich kann doch nicht mal in die Mall. Wir haben natürlich auch dann immer noch vielleicht, dass die Leute Ruhe kriegen, irgendwie mal einen Tag frei haben, aber wenn jeder wann anders frei hat, macht das was mit der Gesellschaft, als wenn wir einen gemeinsamen Ruhetag haben. Es gibt natürlich Berufe, ne, Krankenschwester oder so, Notärzte, die arbeiten müssen, Pastoren, aber Gott setzt uns in diese Rhythmen rein und das tut uns gut. Übrigens, die Rabbiner diskutieren über diesen 1. Mose 1 Text und fragen, arbeitet Gott jetzt oder nicht? Weil wenn ihr genau hingehört habt, heißt es, am 7. Tag vollendete er seine Werke und er ruhte von seinen Werken. Und die jüdischen Ausleger, die das Wort sehr wörtlich nehmen, sagen wie, also hat er am 7. oder am 6. vollendet? Und dann haben sie gesagt, ja, am 7. schuf er die Ruhe. Am 7. Tag schuf er die Ruhe. Kann man ein bisschen drüber nachdenken. Gott setzt uns den Sabbat vor, diesen heiligen Tag. Und ich will sagen, was es nicht ist. Ich glaube, es ist, wir haben eine falsche Blickrichtung, wenn wir, so wie es leider oft dann gemacht wurde, vor allem drauf gucken, was darf ich denn alles nicht? Also verbotsorientiert. Ist das noch erlaubt, ist das nicht erlaubt und so weiter. Und da gibt es auch in der jüdischen Auslegungstradition natürlich lange Diskussionen und dann gibt es lustige Geschichten, dass dann, ja, so wie, ne, dann wird in der Fastenzeit Biber gegessen oder am Freitag, weil der ja einen Schuppen hat und dann ist da ein Fisch oder so. Es geht nicht um die Verbote, um irgendwelche Karikaturen, sondern es geht eigentlich darum, was muss ich nicht tun? Nein, ich muss es heute nicht machen. Heute ist Ruhe. Heute darf ich zur Ruhe kommen. Heute darf ich feiern. Heute darf ich genießen. Übrigens, du kannst diese Linie ausziehen von jedem Gebot. Du sollst nicht morden, okay? Das ist ein klares Verbot. Aber auch du musst dich von deinem Zorn nicht beherrschen lassen. Oder Ehebrechen von deiner Lust. Oder so, ja, weil Gott dich frei macht. Und du musst nicht in dieser Tretmühle drin sein, 7 Tage die Woche. Der lebendige Gott, der heilige Gott will dich da rausführen. Und gönnt dir das, dass du mal runterkommst. Ich sage gleich ein bisschen noch was zu den praktischen Fragen. Also Heschel ist hier wirklich faszinierend. Das Buch heißt einfach The Sabbath, ich glaube, es gibt es auch auf Deutsch. Es ist eine ganz neue Welt, sich da reinzudenken, zugegebenerweise. Also John Mark Comer oder solche Autoren, die verarbeiten ihn auch dann vielleicht etwas greifbarer für Christen. Aber es lohnt sich mal mit dieser Sabbat-Spiritualität sich zu beschäftigen. Also wie ein Bräutigam sich auf die Braut freut, so freut man sich auf den Sabbat. Und solche Bilder gebraucht er. Das ist ungewohnt. Aber da ist dieses Genießen. Da ist der Sabbat als Vorgeschmack aufs Paradies. Und nicht als, oh nee, heute darf ich nicht. Es ist nicht verbotsorientiert. Es ist auch nicht leistungsorientiert. Also auch Unternehmen wissen heute, ja, ihre Arbeitnehmer brauchen auch mal Pausen, damit sie dann wieder effizient arbeiten können. Ja? Also das heißt, die Ruhepause dient der Leistungsmaximierung. Das ist ja, da ist ja eine Logik drin, ne? Wie beim Sport, wenn du immer nur durchballerst, dann bringst du keine Leistung mehr. Die Muskeln müssen sich entspannen und so weiter. Aber das ist nicht der Punkt, den Gott hier macht. Er sagt, damit ihr besser funktioniert als nützliche Glieder der Gesellschaft, mach mal Pause. Sondern hier ist ein besonderer Tag. Hier zünde ich Kerzen an. Hier ist der lebendige Gott und will dir begegnen und dich beschenken. Und der Sabbat ist auch nicht leistungsabhängig. Also, du hast dir das jetzt verdient, auch mal eine Pause zu machen. Das ist nicht das, was Gott sagt. Also, er sagt schon auch im Sabbatgebot, du sollst 6 Tage arbeiten. Heißt nicht Erwerbsarbeit, dein Job muss 6 Tage gehen. Aber ne, das hat auch was damit zu tun. Aber hier wird nicht gesagt, okay, du hast dein Soll für diese Woche erfüllt und jetzt darfst du Pause machen. Oder nee, du nicht. Sondern hier wird einfach runtergezählt. Und bei Tag Nummer 7 stehen die Räder still. Und alles, was du bis gestern Abend nicht geschafft hast, ist die Logik, oder bis Nachmittag, wenn der Sabbat am Abend anfängt, das kann jetzt auch noch einen Tag warten. Und da kannst du dich dran gewöhnen, dass das okay ist. Und hier ist eine bewusste Unterbrechung. Und das ist eine Demutsübung für uns, für manche von uns. Die denken, es gibt diese Witze über junge Pastoren, die ins Taxi springen und dann fragt der Fahrer ja, wohin soll es gehen? Und der sagt, ja egal, ich werde überall gebraucht. Und es gibt es, glaube ich, nicht nur bei Pastoren, dieses Feeling. Und zu sagen, nee, es ist auch okay, wenn du jetzt nichts machst. Das ist das Schlimme, wenn du aus dem Urlaub kommst und merkst, steht noch alles. Ja, also für manche ist das schlimm. Manche machen deshalb auch keinen Urlaub, weil die sich einreden, nee, die brauchen mich ja. Die kommen ja gar nicht klar hier. Festgestellt, Gemeinde ist noch da, nach 4 Wochen weg. Das ist erschreckend. Gott preis den Herrn. Heschel schreibt über den, der die Heiligkeit des Tages, in diese Heiligkeit des Tages hineintritt, aus dem lärmigen Kommerz, der muss auf Wiedersehen sagen der Arbeit und lernen zu verstehen, dass die Welt schon geschaffen worden ist und dass sie überleben wird ohne seine Hilfe. The world has already been created and will survive without the help of man. Also, ne, es gibt 2 gute Nachrichten. Erstens, es gibt Gott. Und zweitens, du bist es nicht. Du kannst Pause machen. Du kannst zur Ruhe kommen. Gott ruft dich in die Ruhe. Und das ist der 2. Punkt. Gott ruft dich auf. Er heiligte diesen Tag. Er heiligte bestimmte Zeiten. Und er ruft uns auf, bestimmte Zeiten zu heiligen. Und das erste ist tatsächlich, den Sabbat zu heiligen. In Gottes gute Ordnung einzutreten und nicht zu denken, wir sind klüger als Gott, sagen 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe. Also im Judentum ist der Schabbat der 7. Tag, das ist in unserem Kalender der Samstag. Die frühe Kirche hat angefangen, sich am Sonntag zu treffen. Das war nicht so wie für uns Montag, muss man im Blick haben. Die haben auch gearbeitet, die Römer haben ihn nicht freigegeben. Sie haben sich dann vor Sonnenaufgang und dann nach Sonnenuntergang getroffen. Aber sie haben den Sonntag gefeiert als Auferstehungstag, weil Jesus am ersten Tag der Woche, am Sonntag, auferstanden ist. Und so feiern wir jeden Sonntag Ostern. Und so hat sich der Tag dann mit der Zeit vom Samstag auf den Sonntag verschoben. Und da kann man jetzt theologisch ganz viel drüber diskutieren. Das will ich heute nicht tun. Ich glaube, dass wir da frei sind. Dass wir frei sind in der genauen Form, wie wir den Tag feiern. Also, dass du sagst, okay, das ist der Sonntag. Ich feiere mit meiner Gemeinde, mit meiner Familie und sonst lasse ich die Arbeit liegen. Ich habe mir im Studium das angewöhnt, dass ich gesagt habe, am Sonntag lerne ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch an vielen anderen Tagen nicht so viel gemacht, aber zu sagen, nein, auch wenn es jetzt eng wird, ich glaube, selbst im Examen hat Gott Gnade geschenkt, dass ich es durchziehen konnte. Sagen, nee, heute, also Bibel lesen für Bibelkunde, Prüfung, das war erlaubt, aber alles andere nicht. Gott hat da Gnade geschenkt. Vielleicht sagst du, nee, Samstag ist ein Tag, der ganz reserviert ist. Sonntag bereite ich mich dann, da bin ich voll im jüdischen Kalender und Sonntag bereite ich mich dann auch schon auf die Woche vor, nach dem Gottesdienst oder vor, wenn es mir nachmittags sind. So, Pastoren haben häufiger am Montag dann ihren Pastorenschabbat. So mache ich das dann. Also, ich glaube, wir müssen da nicht in der Form festhängen. Es gibt auch keine, ich habe auch keine Liste, die ich dir geben kann, wo genau drin steht, was du darfst und was du nicht darfst. Also wenn du Gärtner bist, würde ich sagen, am Sabbat geh doch mal nicht in den Garten, auch wenn es dann dein eigener ist. Ja, wenn du, wie ich, die ganze Zeit am Schreibtisch, gut, am Sonntag Rasenmähen ist auch nicht gut, aber so, ne, wenn du sonst die ganze Zeit nur am Schreibtisch rumsitzt, dann ist ja vielleicht in der frischen Luft was machen, kann ganz gut sein. Und dann gehe ich am Montag vielleicht auch nochmal an meine Hecke, wenn ich überhaupt mal rangehe. So, also, es gibt da, glaube ich, keine Form, in die wir uns reinpressen müssen. Aber wichtig ist, und das geht gegen unsere Kultur, wichtig ist, dass wir eine Form finden. Ihr Lieben, wir sind so in diesem Individualismus drin, dass wir sagen, oh, das ist doch alles religiös und das ist alles zwanghaft und das ist alles, wir sind doch frei. Und da bist du so frei, dass du gar nichts mehr machst. Ja, da gibt es gesetzliche Überzeichnungen von, und das will ich ja nicht, und da mache ich lieber gar nichts. Ne, wenn ich meiner Frau jeden Tag sage, ich liebe dich einfach nur so aus Routine, da ist ja auch doof, dann sage ich ihr das lieber gar nicht. Nein, ich liebe dich. Versteht ihr? Wir müssen Formen finden. Wir sind geschaffen für Rhythmen. Wir sind geschaffen für auch einen konkreten Rahmen, in dem wir unser Leben führen. Und manche sind sehr strukturierte Leute, die machen das sowieso. Und für andere, die sind da ein bisschen herausgeforderter. Und das kann dann auch unterschiedlich aussehen. Ne, ob du ein Trello-Board hast für deine Gebetsanliegen oder ob du einfach so aus dem Herzen heraus oder wie du es machst, lass dich da leiten. Aber finde eine Form. Gott ruhte. Gott segnete den Tag. Gott heiligte den Tag. Und er lädt uns ein, es genauso zu machen. Ich fand ein schönes Zitat im kleinen Katechismus über den Ruhetag. Was ist ein du sollst den Feiertag heiligen in der lutherischen Version. Es ist ein Tag der Ruhe, da wir von unserem Tun ablassen, dass Gott sein Werk in uns habe. Also du kommst mal zur Ruhe und Gott sagt jetzt, guck mal, was ich jetzt mache. Lass mich doch mal ran. Das ist so, wie wenn du die ganze Zeit redest und dann dem anderen sagst, du sagst ja gar nichts. Du bist ja die ganze Zeit geschäftig und Gott sagt, ey, ich will mal was an dir machen. Gib mir mal Raum. Heilige mal eine Zeit, wo ich darf. Denn wir haben das immer wieder gelernt, ne, der Heilige Geist ist ein Gentleman, so, nicht immer, aber meistens, der bricht nicht einfach die Tür ein, sondern er sagt, gib mir doch mal Raum. Also, Ruhetag. Dann auch eine regelmäßige Zeit, möglichst eine tägliche Zeit mit Gott. Wir brauchen Regelmäßigkeiten auch in unserem Arbeitsalltag. Und bitte nicht, ich weiß, es gibt diesen gesetzlichen Stress und es gibt komische Bibellesepläne, die manche von uns gequält haben. Aber ich will auch sagen, komm drüber hinweg. Du brauchst nicht den Krampf, aber du brauchst das. Ja, vielleicht hat deine Mutter dich überfüttert und das war immer irgendwie anstrengend da bei Tisch. Deshalb musst du trotzdem was essen. Vielleicht hast du enttäuschende Erfahrungen mit stiller Zeit oder irgendwie Vorgaben, wie das unbedingt sein muss. Aber du brauchst regelmäßige Zeit im Angesicht Gottes. Und dann bist du wieder frei. Jesus brauchte das übrigens. Jesus ist der ewige Sohn Gottes. Und er hat einen langen Tag, er hat den ganzen Tag Leute geheilt, gepredigt und so weiter, bis spät abends. Und dann heißt es Markus 1, 35, und früh am Morgen, noch vor Tag, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Bis die Jünger kommen und ihn suchen, das heißt, das war auch nicht 5 Minuten. Der hat sich Zeit genommen. Und ich glaube, wenn er es brauchte, brauche ich's. Was wir nicht regelmäßig tun, verkümmert. Du sagst, ja, es soll ja was Besonderes sein. Ich glaube, oft ist das, täuschen wir uns da. Es ist so besonders, dass wir es nie machen. Nein, reserviere doch Zeit. Und ja, lass es eine heilige Zeit sein. Vielleicht ist es für dich gut und es kann hilfreich sein, wenn es immer dieselbe Zeit ist, derselbe Ort. Das hat aber ein bisschen was mit deinem Lebensalltag und Lebensrhythmen zu tun. Ich weiß, das kann nicht jeder. Aber hab diese Zeit und behandle diese Zeit so wie einen wichtigen Termin. Weil es das ist. Also wenn du ein Vorstellungsgespräch hast und du willst den Job auch haben, dann sagst du nicht, ach nee, jetzt, keine Ahnung, bin auf Insta festgehangen und sonst was. Nee, du nimmst diesen Termin natürlich wahr. Und ich merke, wir sind so frei in der Freiheit des Evangeliums, dass wir in Wirklichkeit frei sind in der Freiheit des Fleisches. Und dann halt, ach ja, jetzt ist schon die Zeit rum, jetzt muss ich aber auch weiter. Heilige doch diese Zeit, weil Gott so gut ist, weil er dich beschenken will. Nicht, dass du noch ein To-Do auf deiner To-Do-Liste hast. Also wenn es dir hilft, das auf deine Liste zu schreiben, ja, es gibt so Gewohnheiten einüben. Ich mache das auch. Ne? Ja, ich will morgens mal 25 Liegestützen und dann will ich so und so viel Zeit Gitarre üben und dann will ich auch so und so viel Kapitel in der Bibel lesen. Das ist auch gut, sich da einen Plan zu machen, wenn du so strukturiert bist. Aber es ist eine heilige Zeit, die du Gott reservierst. Nicht einfach noch ein Ding, was du abhakst. Schütze diese Zeit vor Ablenkung. Und es gibt Störungen, ne, die Vorrang haben, wenn da jemand in Not ist, jemand deine Hilfe braucht. Jesus schickt seine Jünger in die Ruhe, ruht ein wenig und dann tauchen da wieder die Leute auf und dann geht der Dienst weiter und die Pause wird verschoben. Das gibt's auch. Aber trotzdem, es ist heilige Zeit. Heilige sie. Und dann kann es auch noch weitere Zeiten geben. Dass du sagst, ich nehme mir hier mal einen Tag. Neulich kam jemand aus der Gemeinde zu mir und sagte, kann ich mal den Schlüssel für die Kirche haben von Freitag auf Samstag? Ich will da die Nacht durchbeten. Fand ich toll. Zeiten, wo du in die Stille gehst. Vielleicht sagst du, ich gehe jetzt 2 Stunden hier über den Berg und bin einfach bei Gott. Es ist Fastenzeiten. Wir wollen das wieder einüben. Auch da körperliches Loslassen, damit Gott dich mit seinem Geist füllen kann. Nicht, du verdienst dir was und Gott staunt nicht, oh, der hat jetzt den ganzen Tag nichts gegessen. Jetzt muss ich ja, nein. Aber er freut sich, wenn du dich fokussierst. Heilige die Zeit für Gott. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht von unserem Freund Rainer Harter. In seinem Buch Majestät über die Heiligkeit Gottes hatten wir eine Konferenz Eine Zeit zu heiligen heißt, das verfügbare Zeitmaß von manchen oder allen Aktivitäten abzuziehen und es Gott zu schenken. Ganz einfach. Diesen Abend hänge ich mal nicht vor Netflix oder mach sonst was oder mach meine Haushaltskasse, sondern ich sage, Herr, das ist deine Zeit. Ich will dich anbeten, ich will in der Bibel sein, ich will beten, was auch dran ist. Ich weiß nicht, was du hörst. Ich spreche über heilige Tage, heilige Zeiten. Irgendwie, vielleicht klingt das für dich komisch religiös. Ist doch alles, also wir sollen doch die ganze Zeit bei Jesus sein, oder? Vielleicht denkst du das. Du sagst, meine ganze Zeit soll doch Jesus gehören. Alles, was er tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Und nicht jeden Tag. Ich bete das oft. Jeder Atemzug soll dich preisen, Herr. Das ist ganz schön steiles Gebet. Und das ist grundsätzlich richtig, dass es so sein soll. Aber ich glaube, wir brauchen diese Rhythmen, um das einzuüben. Also, besondere, geheiligte Zeiten helfen dir, einen Lebensstil zu formen, mit dem du dann auch im Alltag die Nähe Gottes wahrnimmst. Es geht nicht darum, dass das jetzt ist diese besondere heilige Zeit und der Rest der Zeit habe ich dann mit Gott nichts mehr zu tun. Ja, Sonntag ist für dich und 6 Tage, ja, rede ich nicht mit dir. Das ist natürlich eine Karikatur. Aber wenn du nie Zeit hast, also ich sag mal, wenn du mit einem Freund sehr eng bist und tiefe Gespräche führst, dann kannst du zwischendurch einfach auch nur eine einzeilige Sprachnachricht oder was schicken. Und der andere weiß sofort, wo du bist und was du meinst. Wenn du versuchst, die Freundschaft aufzubauen über 20-sekündige Sprachnachrichten, wird es wahrscheinlich nicht gehen. Und im Alltag, wenn viel Stress ist und die Termine drücken, dann kann es auch mal sein, dass es nur die Losung ist auf die Schnelle. Und der Herr ist mit dir. Aber wenn du versuchst, davon zu leben, wird es nicht reichen. Und ich komme aus so einer, in einer gewissen, könnte ich sagen, aus so einer heiligen Zeit. Urlaub ist ja auch was, wo du Zeit heiligst, auch für Familie, auch für dich selbst. Und ich hatte Zeit zu lesen, zu beten, zu überlegen, wie will ich Dinge orten. Jetzt bin ich 10 Tage wieder bei der Arbeit, aber es waren noch Ferien und vieles noch ein bisschen ruhiger. Und da hatte ich auch viel Zeit am Tag zu sagen, jetzt nehme ich mir bewusst mehr Zeit, ins Gebet zu gehen, ins Wort zu gehen, zu fasten, Sport zu machen und so weiter. Nicht alles gleichzeitig, aber und ich weiß, es wird schwieriger, wenn ich dann 3 Termine am Tag habe, wo ich hin muss und zwischendurch Schreibtisch. Aber ich will das jetzt einüben und betet gern mit, dass ich das gut in den Alltag kriege, wenn mehr Druck da ist. Aber es ist gut, so eine besondere Zeit zu haben, wo du es einübst. Ja, wie ein Trainingscamp. Und dann gehst du wieder in deinen Alltag damit. Okay. Gott heiligt Zeit. Er legt seine Hand drauf, sagt, das ist meins. Und es ist gut, wenn wir ihm unsere Zeit geben und sagen, komm da rein. Und er ist es, der dich beschenkt. Es ist nicht was du für ihn tust, sondern was, wo du ihm Raum gibst, dir zu begegnen. Ich will zum Schluss Hebräer 4, 9 und 10. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Hier, wenn der Hebräerbrief von der Ruhe spricht, meint er erstmal das Land, das verheißen war. Längere Diskussionen hier. Aber entscheidend ist hier dieses, wer in die Ruhe eingegangen ist, der ruht von seinen Werken. Und das ist ein Ausdruck von Vertrauen. Also, die Welt dreht sich weiter. Das Manna, jeden 7. Tag gab es kein frisches Manna, als die Israeliten in der Wüste waren, sondern sie sollten am Tag vorher doppelt so viel sammeln und es reicht dann. Also Gott sagt, ich versorge dich, auch wenn du da in die Ruhe gehst. Es wird dir dann nicht mangeln. Das ist eine Vertrauensübung. dass du ruhst in Gottes guten Händen, dass ich vertraue dir. Und das ist eigentlich das Bekenntnis, wenn du in die Ruhe gehst, dass du sagst, es hängt nicht an dem, ich hänge nicht von dem ab, was ich selber erreiche, sondern ich hänge von dem ab, was ein anderer für mich erreicht hat. Jesus führt dich in die Ruhe. Für Adam war der siebte Tag der erste Tag. Wisst ihr das? Der wurde am sechsten Tag erschaffen. Der erste Tag, den er erlebt hat, hat gesagt, okay Gott, was machen wir denn jetzt? Und Gott hat gesagt, nichts. Ja, wie ein, ja? Schon mal drüber nachgedacht. Da ist Ruhe erstmal und dann geht's los. Okay, jetzt denkt ihr mal Namen aus, also für die Tiere. Wenn wir den Sonntag feiern, sagen wir, das ist der erste Tag der Woche. Jesus ist auferstanden. Jetzt feiern wir erstmal und dann gehen wir in die Arbeit. Wir kommen von dem Werk von Christus her. Er hat es getan und mit seinem Werk im Rücken können wir jetzt in unseren Alltag gehen. Was für ein Geschenk. Und dann kommt der Alltag und dann kommen Stürme, aber du kannst im Sturm schlafen, wie Jesus im Boot. Und der Herr sagt, ich bereite dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde, decke ich dir den Tisch. Du hast mein Werk im Rücken. Du hast meine Ruhe vor dir. Du kannst in mir zur Ruhe kommen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du alles getan hast. Ich danke dir, dass du uns so reich beschenkst. Ich danke dir, dass du selbst diese geheiligten Zeiten gebraucht hast. Auch wenn du immer in der Gegenwart des Vaters warst, hast du doch Gebetsnächte und Fastenzeiten und ja, all das andere gesucht. Und ich bete, dass du mir hilfst, Zeiten, besondere Zeiten zu heiligen und von daher wirklich meinen Alltag vor dir zu leben. Ich bete für uns, dass du uns da hilfst, da wo das auch gegen unsere Kultur spricht. Vielleicht auch gegen das, gegen unsere eigenen Antreiber spricht, die uns sagen, wir müssen immer online sein. Hilf uns doch, bei dir zur Ruhe zu kommen. Hilf uns, diese Zeit zu feiern und zu genießen, Stille auszuhalten. Und zu erfahren, du bist da und du beschenkst uns aus deinen gefüllten Händen. Danke, Herr, dass du so gut bist. Halleluja. Amen.